Mein Papa, der kann alles. Es gibt kein Problem der Welt, das für ihn zu groß wäre. Es gibt keine Last, die für ihn zu schwer wäre. Ich kann euch sagen, wenn ihr irgendein Problem habt bei euch im Haushalt, wenn da irgendeine Maschine repariert werden müsste oder was auch immer, ich kann euch die Nummer von meinem Vater geben. Der kann euch das reparieren, der hat das zwar nie gelernt, aber der kann das einfach. Mein Papa kann nämlich alles. Und wenn ihr mal einen Umzug macht, ihr braucht kein Umzugsunternehmen oder sowas bestellen, ihr könnt einfach meinen Vater anrufen, der schafft das alles, 0,x ist das Haus leer und dann trägt ihr euch das alles in eine neue Wohnung, ins neue Haus rein. Das ist wirklich überhaupt kein Problem, denn mein Papa, das ist der Allerstärkste, das ist der Beste und der kann einfach alles. Ich denke mal, dass jeder von uns irgendwann mal in seinem Leben so gedacht hat, oder? Mein Papa ist der Allerbeste und mein Papa, der kann einfach alles. Und dann wird man irgendwie älter mit der Zeit und stellt fest, mein Papa, der kann gar nicht alles. Es gibt sogar eine ganze Reihe an Dingen, die er gar nicht kann, wenn ich an meinen Vater denke und an seinen Umgang mit digitalen Medien. Da ist mein 5-jähriger Neffe schon pfiffiger drin, was das angeht. Da braucht er einiges an Hilfe. Und dann wird man noch ein bisschen älter und merkt, okay, mein Papa, der kann nicht alles, aber der kann echt schon eine ganze Menge. Und wenn ich über meinen Vater nachdenke, wenn ich so ein bisschen von seinem handwerklichen Geschick auch haben würde, dann wäre mir auf jeden Fall sehr geholfen. Aber trotzdem kann ich euch eines sagen, mein Papa, der kann alles. Und ich kann euch das sagen mit absoluter Sicherheit. Denn ich habe nicht nur einen irdischen Vater, einen irdischen Papa, sondern auch einen Vater im Himmel. Und dieser Vater, der kann wirklich alles, denn er ist allmächtig. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Wir wollen uns einen Text anschauen aus der Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 4. Die Offenbarung wurde von dem Apostel Johannes geschrieben, als er auf der Insel Patmos im Exil saß und enthält verschiedenste Visionen über das Geschehen der Welt in der Zukunft. Und die Offenbarung ist quasi in drei Abschnitte untergliedert. Da ist einmal das Kapitel 1, das sind die Dinge, die waren. Dann die Kapitel 2 und 3, in denen Johannes Sendschreiben aufsetzt für verschiedene Gemeinden und diesen quasi Zwischenzeugnisse gibt über ihr Ergehen, über ihren geistlichen Zustand in der aktuellen Zeit. Das ist das, was eben jetzt ist. Und dann gibt es die Dinge, die noch kommen sollen. Und das Kapitel 4, das ist so ein Bindeglied zwischen dem Teil, was jetzt noch ist und was irgendwann noch kommen soll. Und in diesem Kapitel geht es ganz stark darum, dass Gott derjenige ist, der die Macht über alle Dinge hat. Dass er derjenige ist, der regiert. Das erkennt man daran, wenn man diese Verse durchliest, das sind insgesamt nur 11 Verse, aber in diesen 11 Versen kommt 14 Mal der Begriff Thron vor. Und der Thron in der damaligen Zeit, der stand ganz klar dafür für Herrschaft, für Macht und für absolute Autorität. Aber was es mit der Allmacht Gottes auf sich hat und was diese Allmacht Gottes jetzt ganz speziell auch für uns persönlich bedeutet, für dich und für mich persönlich, darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen und uns insgesamt drei Aspekte herauspicken aus diesem Text. Und bevor wir das machen, möchte ich uns aber einmal den Text am Stück vorlesen. Offenbarung Kapitel 4, ihr könnt das gerne euch in der Bibel nachschlagen. Ansonsten ist der Text auch hier vorne zu sehen. Okay. Nein, ist zu weit. Ich habe den doch nicht, den ganzen Text in der PowerPoint. Okay, da lese ich ihn einfach nur so vor. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones, rings um den Thron, vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben, werden dem, der auf dem Thron sitzen, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Nee, habe ich. Ja. Gott ist allmächtig. Und diese Allmacht Gottes, die fordert uns zu drei Dingen heraus. Als erstes fordert diese Allmacht Gottes unser Vertrauen. Wir sehen im ersten Vers, dass Johannes einen Blick hinter die Kulissen bekommt, an einen Ort, der verborgen gewesen ist für lange Zeit, für die Menschen, für uns auch heutzutage verborgen ist. Wir sehen diesen Thronsaal Gottes nicht. Und er steht vor einer Tür, die geöffnet ist im Himmel. Und ich stelle mir das so vor, er ist auf einmal vor dieser Tür und weiß nicht, was er jetzt genau machen soll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr zu jemandem zu Besuch kommt und aus irgendwelchen Gründen steht die Eingangstür offen. Ja, also bei mir ist das dann so, wenn ich mal zu Freunden gegangen bin und die Tür stand dann offen, dann stand ich da vor der Tür und war so, soll ich jetzt einfach reingehen? Soll ich klopfen? Soll ich klingeln? Soll ich rufen? Keine Ahnung. Was ist jetzt das Richtige? Ja, und so stelle ich mir das bei Johannes jetzt vor. Er steht da und weiß ich, soll ich jetzt da einfach so reinlaufen oder nicht? Aber er muss zum Glück nicht lange warten, nicht lange überlegen und hört auf einmal eine Stimme, die zu ihm ruft. Die Stimme, die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie eine Posaune, so schreibt er. Und diese Stimme ist Jesus. Ja, er bezieht sich da auf das erste Kapitel der Offenbarung, in der er eine Vision von Jesus hat, wie Jesus aussieht und mit ihm spricht. Und diese Stimme, sie sagt zu ihm, komm hier herauf. Also komm einfach rein. Komm rein und schau dir an, was es zu sehen gibt, sozusagen. Aber das ist nicht das Einzige, was sie sagt. Sie sagt auch noch ein weiteres. Sie sagt, komm herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Nach diesem bezieht sich eindeutig auf die gegenwärtige Situation, ja, weil die Offenbarung hier so aufgebaut ist, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Ja, und was jetzt nach dieser Gegenwart, was da geschehen muss, das möchte Jesus, das möchte Gott Johannes zeigen, damit er das dann für uns festhält. Ja. Dann, daraus besteht dann ja die Offenbarung. Und diejenigen, die die Offenbarung kennen, die wissen, was danach kommt. Eine ganze Menge an Gerichtsbotschaften. Ein Gericht nach dem anderen über diese Welt. Und wenn man sich das so liest, so durchliest, oder diesen Vers, an diesem Vers ankommt und dann weiß, was da noch kommt, dann kam mir die Frage auf, Moment mal, warum muss das denn geschehen? Ja, also muss, das Wort hier, das bedeutet eben nicht, dass es kann passieren, es wird, wenn ich Lust habe, werde ich das so laufen, wird es so kommen? Nein, es muss geschehen. Und dieses Muss, das ist unabdingbar. Da gibt es überhaupt kein, da gibt es nichts, was dazwischen grätschen kann. Das ist festgesetzt. Es muss geschehen. Und wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, dann wird er das auch umsetzen. Aber warum muss das Ganze denn, dieses ganze Gericht, geschehen? Nun, die Antwort in der Kurzfassung ist die: Gott hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass der Mensch Gott auch anbetet. Aber der Mensch hat sich für ein Leben ohne Gott entschieden. Hat bewusst gesagt: Ich brauche dich nicht und ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Und Gott hat den Menschen gesagt, okay, wenn du das nicht möchtest, dann wirst du auch niemals Gemeinschaft mit mir haben und du wirst eine Menge an Leid erleben, eine Menge an Elend erdulden müssen. Denn ich kann mit Menschen, die sündig sind, die bewusst nicht so leben, wie ich es möchte, nichts zusammen sein. Denn ich bin heilig und kann keine Sünde dulden. Und nun, weil sich der Mensch bewusst gegen Gott entschieden hat, muss Gott letzten Endes die Menschheit richten. Der Mensch hatte sich freiwillig ausgesucht. Er hatte die Option, einen anderen Weg zu gehen, aber er hatte sich so ausgesucht. Und durch dieses Gericht, das ist auch das Wunderbare an Gott, das Gericht, das hat nicht nur die Funktion, den Menschen zu richten für seine Sünde, sondern auch immer die Funktion, dass der Mensch umkehren soll in seinem Denken, dass der Mensch dadurch erkennt, Moment, ich laufe in die falsche Richtung. Da ist eine Macht, da ist ein Gott, der hat die Dinge in der Hand und er tut tatsächlich das, was er gesagt hat und dem sollte ich nachfolgen. Ja, deshalb muss dieses Gericht geschehen. Und wir dürfen uns sicher sein, dass dieses Gericht auch kommen wird über diese Welt. Denn Gott hält eben alles in der Hand. Er ist eben allmächtig. Wir dürfen wissen, dass die Zukunft, egal was bei dir jetzt gerade in deinem Leben abgeht, was da so ansteht, was für Probleme, Schwierigkeiten, du darfst wissen, die Zukunft, sie liegt in Gottes Hand und er weiß ganz genau, wie der Ausgang sein wird, weil es alles festgeschrieben ist. Aber das stellt uns vor ein kleines Problem. Es ist nicht schwierig für mich persönlich zu glauben, dass Gott die Zukunft in seiner Hand hält. Aber wenn Gott die Zukunft in seiner Hand hält, dann heißt das ja auch, dass er das hier und jetzt in seiner Hand hält. Weil also eine Sekunde später von jetzt ist ja auch schon Zukunft. Und Gott hält das ja in seiner Hand. Also hält er auch das hier und jetzt in seiner Hand. Und wenn man sich die Welt so anschaut, das was da so los ist, dann muss man sich zweifelsohne die Frage stellen, Gott, bist du wirklich allmächtig? Hast du wirklich alles in deiner Hand? Epikur, ein griechischer Philosoph, hat mal Folgendes gesagt. Ist Gott willens, aber nicht fähig, Leid zu verhindern, dann ist er nicht allmächtig. Also möchte Gott das, aber kann es nicht, ist er nicht allmächtig. Ist Gott fähig, aber nicht willens, Leid zu verhindern, dann ist er nicht gut. Ja, dann wäre er ein Tyrann, der einfach nur möchte, dass allen Leuten Leid widerfährt. Ist Gott aber gut und allmächtig, was wir ja glauben, dass Gott ein guter Gott ist und ein allmächtiger Gott, warum dann das Leid? Diese Frage nach dem Leid, die stellten sich die Menschen seit eh und je. Und sobald irgendwo eine Katastrophe aufkommt, dann kommen in den großen Zeitungen kommen dann die Schlagzeilen, wo war Gott? Ja, was? Wieso hat Gott nicht eingegriffen? Und das ist ja auch rein menschlich gesehen erstmal berechtigt, weil warum das ganze Leid? Warum die ganze Armut, das Elend, die Naturkatastrophen und so weiter. Für viele Menschen, und vielleicht sitzt du hier und für dich ist das auch der Fall, für viele Menschen ist das Leid letzten Endes ein Grund zu sagen, es kann keinen Gott geben. Zu dem Entschluss ist Epikur auch gekommen. Ja, es kann keinen guten, allmächtigen Gott geben, wenn es das ganze Leid gibt. Ist ja von seiner Argumentation ja auch schlüssig, wenn man das nur so betrachtet. Das Problem an der Sache sind zwei Dinge. Einmal glauben die Menschen grundsätzlich nicht an Gott. Es juckt sie überhaupt nicht, ob es einen Gott gibt. Aber wenn es dann Probleme kommen, dann muss auf einmal irgendjemand die Schuld bekommen. Das muss dann eben Gott sein. Und das Zweite ist, dass zu sagen, es gibt Leid und deshalb kann es keinen Gott geben, eine vollkommen sinnlose Argumentation ist. Denn dann könntest du auch sagen, in unserer Stadt oder in Berlin, in der Großstadt, gibt es extrem viel Kriminalität. Jeden Tag. Da werden Menschen ausgeraubt. Da werden Menschen auf offener Straße niedergeschlagen. Da wird Mord begangen. Und die Polizei? Gibt es ja wahrscheinlich nicht. Weil wenn es die Polizei geben würde, dann würde es diese Kriminalität ja nicht geben. Die Polizei würde das ja verhindern. Also gibt es keine Polizei. Das kannst du meinetwegen gerne glauben, dass es keine Polizei gibt. Und dann irgendeinen Überfall starten. Aber spätestens, wenn du das machst, wirst du realisieren, so stark dein Glaube daran ist, dass eine Polizei nicht existiert, die Polizei ist da. Und die Polizei wird dich dafür bestrafen. Also ist dieses Argument zu sagen, es gibt Leid und deshalb kann es keinen Gott geben, das ist sinnfrei. Das führt nirgendwo hin. Letzten Endes ist nämlich dieses Argument zu sagen, es gibt Leid, also gibt es keinen Gott, etwas ganz anderes. Es ist ein Versuch des Menschen zu sagen, ich bin für das Elend in dieser Welt nicht verantwortlich, denn ich bin von Grund auf ein guter Mensch und ich möchte nur etwas Gutes tun und deshalb kann ich nicht dafür verantwortlich sein. Aber das Problem ist, dass der Großteil des Leides letzten Endes auf Menschen zurückzuführen ist. Durch Eigenverschulden oder durch Fremdverschulden. Und Gott ist ein Gott, der in seiner Allmacht, ja, er hat alles in seiner Hand. Er ist in seiner Allmacht trotzdem so weit gegangen und hat gesagt, ich gebe den Menschen einen freien Willen, dass sie selbstständig entscheiden können, selbstständig Entscheidungen treffen können. Und ich bin in der Vorbereitung auf ein Zitat gestoßen bei jemandem im WhatsApp-Status. Das trifft es eigentlich ganz gut. Und zwar lautet das so, die Frage ist nicht, warum Gott zulässt, dass Menschen sich gegenseitig Leid zufügen, sondern warum Menschen sich gegenseitig Leid zufügen, obwohl Gott ihnen die Möglichkeit gibt, es nicht zu tun. Das ist ja eigentlich die Frage. Ja? Denn der Großteil des Leides ist letzten Endes selbst verursacht. Das ist unser eigenes Verschulden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber die ganzen Naturkatastrophen und so weiter, dafür können wir ja nichts. Würde ich jetzt nicht zu 100% unterschreiben. Man kann ja zum Klimawandel stehen, wie man möchte. Aber ich persönlich denke, und es ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass durch den Klimawandel die Naturkatastrophen immer schlimmer und immer stärker und in höherer Frequenz auftauchen. Und für den Klimawandel ist jeder Einzelne von uns verantwortlich. Jeder Einzelne davon, wie er mit der Energie, die produziert wird, umgeht, wie er in seinem Alltag lebt. Da können wir uns auch nicht komplett freisprechen von Schuld. Ja, also der Großteil des Leides ist letzten Endes tatsächlich, den wir erleben, selbst verschuldet. Und da können wir uns nicht herausreden und sollten das letzten Endes auch nicht und sagen, hier Gott, du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist und jetzt rechtfertige dich mal. Aber es gibt auch Situationen, in denen wir nicht sagen können, das ist jetzt irgendwie selbst verschuldet. Was ist denn zum Beispiel mit einem kleinen Kind, 3, 4 Jahre, das auf einmal an Leukämie erkrankt? Was ist mit dem Familienvater, der morgens zur Arbeit gehen möchte, sich fertig macht im Bad und einfach tot im Badezimmer umkippt? Mit der Mutter, die ihr Kind nur von der Musikschule abholen möchte und am Ende an einem Baum landet, weil die Bremsen im Auto versagen. Was ist damit? Was ist mit diesem Leid? Wo ist dieser gute Gott, der da nicht eingreift? Der dieses Leid nicht, der ist nicht in der Lage ist, dieses Leid zu verhindern. Wo ist er? Bevor ich auf die Frage eingehe, warum Gott dieses Leid zulässt, müssen wir uns erst einmal Gedanken darüber machen, was es überhaupt bedeutet, dass Gott allmächtig ist. Und die Allmacht Gottes, die definiert Wayne Grudem so, und ich finde die Definition sehr gut. Die Allmacht Gottes bedeutet, dass Gott fähig ist, seinen ganzen heiligen Willen auszuführen. Also die Allmacht Gottes bedeutet nicht, dass Gott fähig ist, alles zu tun, dass du ein gutes Leben hast, ohne Probleme. Das bedeutet die Allmacht Gottes nicht. Die Allmacht Gottes bedeutet, dass er fähig ist, seinen ganzen heiligen Willen auszuführen. Und dieser heilige Wille, dieser ganze heilige Wille, der beinhaltete unter anderem, dass er selbst in seinem Sohn auf die Erde gekommen ist und einen unfassbar grausamen Tod sterben musste. Am Kreuz, vorher ausgepeitscht, fast am Verbluten, ans Kreuz genagelt, bespuckt, geschlagen, gedemütigt ohne Ende. Das war Teil dieses ganzen heiligen Willens Gottes. Gott hätte die Macht gehabt, das zu verhindern. Jesus sagt es selbst zu seinen Jüngern. Ich hätte die Macht, Legionen von Engeln zu holen. Aber der heilige Wille Gottes sah es vor, dass es nicht passiert. Und die Allmacht Gottes sagt jetzt eben letzten Endes, dass er einen Plan hat, einen Willen hat. Und diesen Willen, den kann man nicht verhindern. Und dieser Wille, das verstehen wir leider manchmal nicht, beinhaltet auch, dass kleine Kinder an Krebs erkranken, dass Familienväter oder Mütter von einem Moment auf den nächsten aus dem Leben scheiden. Das verstehen wir nicht. Und an diesem Punkt fordert dieses Wissen, dass Gott allmächtig ist, unser Vertrauen heraus. Und ich denke, so in der Vorbereitung kam ich irgendwann zum Schluss, dass ich gedacht habe, es gibt viele Eigenschaften, die Gott beschreiben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist diese Eigenschaft, dass Gott allmächtig ist, mit einer der am schwierigsten zu glaubenden Eigenschaften. Gerade wenn man an das ganze Leid denkt, das man vielleicht auch unverschuldeterweise in seinem eigenen Leben erfahren muss. Aber Gott ist allmächtig und diese Allmacht, sie fordert eben unser Vertrauen. Und letzten Endes, ich habe ja gesagt, ich gehe nachher auf die Frage ein, warum Gott das Leid zulässt. Letzten Endes können wir, und da muss ich euch leider enttäuschen, können wir diese Frage nicht beantworten. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können vor Gott niederfallen und sagen, wir verstehen es nicht. Und wir fragen uns, warum. Wir fragen uns vielleicht auch, wozu das Ganze. Aber ich möchte dir vertrauen in dem Ganzen und dich nicht loslassen. Oftmals zeigt sich irgendwann später in der Zukunft, warum das Ganze passiert ist oder wozu das Leid gewesen ist. Ja, manchmal bewahrt Gott dadurch vor größerem Schaden. Wir lesen dazu die bekannteste Geschichte, eine der bekanntesten Geschichten der Bibel, die Josefsgeschichte. Ja, Josef wird von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft und Gott führt das Ganze so, dass er am Ende der zweithöchste Mann in Ägypten ist und die ganze damals bekannte Welt in einer Hungersnot vor dem Aussterben bewahrt. Manchmal möchte Gott es auch nutzen, um sich zu verherrlichen im Leid durch Menschen, die trotz des Leides an ihn festhalten. Ja, bekannte Personen sind da vielleicht Nick Vujicic, das ist ja Australier, der ohne Gliedmaßen lebt, sein ganzes Leben lang schon, und der durch die ganze Welt reist und den Menschen davon erzählt, von Jesus erzählt. Ja, wie er Gott auch erlebt. Oder auch Philipp Mickenbecker, von dem jetzt gerade der Film in den Kinos ist, der ja auch eine schwere Krankheit hatte, aber das genutzt hat, letzten Endes, um Gott die Ehre zu geben und gesagt, ich vertraue dir auch. Er hat ja sein ganzes Leben lang um ein Wunder gebeten und es kam einfach keins. Aber er hat trotzdem gesagt, ich vertraue dir, ich lasse dich nicht los, weil es sich lohnt, an dir festzuhalten. Ja, vielleicht möchte Gott das auch tun. Manchmal ist es so, dass wir durch das Leid, das wir gehen, irgendwann später Menschen eine Hilfe sein können, eine Stütze sein können, die durch eine ähnliche Situation gehen, weil wir sie verstehen können und können es nutzen in der Seelsorge. Ja, es sind so ein paar Dinge, warum Gott das Leid zulassen könnte, aber letzten Endes können wir keine absolute Antwort darauf geben. Und ich würde euch auch ermutigen, wenn jemand durch so eine Zeit geht, dass ihr nicht irgendwie sagt, das und das ist der Grund, warum Gott das macht. Das können wir uns nicht anmaßen, das wissen wir einfach nicht. Aber wir dürfen Gott vertrauen, dass er trotzdem die Fäden in seiner Hand hält und dass ihm trotzdem nichts unmöglich ist, weil er allmächtig ist. Johannes, er geht also rein, also er kommt herauf, ne, auf den Ruf hin und folgt dem, was die Stimme sagt, was Jesus ihm sagt und beschreibt uns dann als nächstes, was er sieht und öffnet für uns so einen Thronsaal. Ja, also das Wort Saal wird zwar nie beschrieben, aber für uns im Geist entsteht so ein Thronsaal und bringt uns letzten Endes zu einem zweiten Gedanken, nämlich, dass die Allmacht Gottes nicht nur unser Vertrauen, sondern auch unsere Anbetung fordert. Er beschreibt uns, dass er eben im Geist dort in diesen Saal hineintritt und auf dem Thron, mitten in diesem Saal, da sitzt einer. Ja, er beschreibt, er sieht dort Gott letzten Endes, ja, und beschreibt uns ihn so, wie er es tun kann, weil man Gott aber nicht ganz sehen kann als Mensch. Ja, Gott sagt es ja zu Mose in 2. Mose, wenn er wirklich das Angesicht Gottes sehen will, dann müsste er letzten Endes sterben. Beschreibt er uns nur so ein Lichterschein letzten Endes, der von Gott ausgeht, weil er Gott eben nicht von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Und er beschreibt es mit verschiedenen Smaragden, ja, verschiedenste Farben, die da sind. Wir haben einen Regenbogen rings um den Thron, der uns an die Sintflut erinnert, ja, dass Gott gesagt hat, ich werde die Welt nicht mehr durch eine Flut vernichten. Ja, also Gottes Treue und Vertrauenswürdigkeit letzten Endes widerspiegelt. Und die ganzen Edelsteine, die Reflexionen dadurch, die werden wahrscheinlich ein unfassbar schönes Bild gemalt haben, das Johannes dort gesehen hat. Und er versucht uns irgendwie zu beschreiben, wie Gott aussieht. Aber letzten Endes, nach dem Lesen dieser Verse, kommt man auch wieder an den Punkt, dass man sagen muss, ich weiß nicht, wie Gott aussieht. Ja, also werden wir auch nie wissen. Wenn wir irgendwann mal im Himmel bei ihm sind, dann denke ich mal, dann werden wir ihn sehen und dann werden wir wissen, wie er aussieht. Dann werden wir vielleicht auch verstehen, was Johannes damit meinte, mit den Jaspersteinen und dem Sarder und dem Smaragd und so weiter. Aber er beschreibt uns nicht nur die Person, die auf dem Thron sitzt, sondern er beschreibt uns auch, was um den Thron herum ist. Ja? Was rings um den Thron ist, was aus dem Thron geht, was vor dem Thron ist und so weiter. Und beschreibt uns dort verschiedenste Elemente. Das Erste, was er uns beschreibt, das sind 24 Throne mit 24 Ältesten. Da gibt es verschiedene Meinungen, was das sein könnte. Ich persönlich denke, dass es einfach Repräsentanten für Menschen sind, die geglaubt haben und die im Glauben an Jesus gestorben sind. Die weiße Kleider bekommen haben, dadurch, dass ihre Sünden vergeben sind und die goldene Siegeskranze erhalten haben. Ja, Paulus spricht in 2. Timotheus davon, dass ihm der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit liegt. Ja, die Siegeskranze dafür, dass sie durchgehalten haben und bis zum Ende an Gott geglaubt haben. Diese Throne beschreibt er uns, Blitze und Stimmen und Donner, die vom Thron ausgehen, was auch nochmal Gottes Macht und was irgendwie so ehrfurchterbietend auch ist. Ja, das erinnert, beim Lesen hat mich das erinnert an an Gottes Erscheinen auf dem Berg Sinai, ja, 2. Mose 19, wo Gott runterkommt und das ganze Volk auf einmal erzittert und Angst hat, ihm zu begegnen. Wir sehen auch 7 Feuerfackeln. Sieben Feuerfackeln, die 7 Geister Gottes sind. Da kann man sagen, hey, ich dachte, es gibt nur einen Geist Gottes, nur einen Heiligen Geist. Ja, die Zahl 7, die spielt in der Offenbarung oder in der Bibel auch eine große Rolle. Das ist die Zahl der Vollkommenheit. Ja, also der Geist Gottes ist vollkommen anwesend. Und er spricht von einem gläsernen Meer, das sich dort ausbreitet. Was das ist, kann man nicht genau sagen. Aber es ist anscheinend so erwähnenswert für ihn, dass er es hier reinpackt. Also auch das bringt ihn letzten Endes zum Erstaunen, sodass er uns das hier ausführt. Und dann sieht er auch noch um diesen Thron 4 lebendige Wesen, die man sich nicht wirklich vorstellen kann, was das sein sollte. Das eine ist gleich einem Löwen, das andere ist ein junger Stier, das andere ist wie ein Mensch, das andere ist wie ein fliegender Adler, die haben alle 6 Flügel, die Flügel sind innen und außen voller Augen. Ja, ich hätte jetzt versuchen können, euch das hier, also eine Skizze zu malen, wie es aussieht, hätte ich auch nicht mehr verstanden, wie es aussehen soll. Deshalb habe ich es gelassen. Aber diese Wesen, das sind einfach Engelswesen, die dort vor dem Thron Gottes sind und ihn anbeten. Denn sie haben letzten Endes nur eine einzige Aufgabe und die nennt Johannes uns auch. Sie hören nämlich Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Tag und Nacht. Das heißt, nonstop beten diese Engel Gott an. Und was ich hier so erstaunlich finde, ist, dass diese Engel eben Gott anbeten aufgrund seiner Eigenschaften, aufgrund dessen, was er letzten Endes ist. Und nicht, wie man sich das vielleicht denken könnte, das sind jetzt eben Engel, die sehen, Gott ist der Richter und jetzt kommt das ganze Gericht steht bevor und die sagen, Gott, jetzt übe Gerechtigkeit aus. Nein, sie beten letzten Endes Gott an für das, was er ist. Und das ist erstaunlich, wie ich finde. Denn wir Menschen sind eigentlich so gestrickt, wenn es da jemanden gibt, der etwas gut kann, der wirklich begabt in einer Sache ist, der in gewissem Maße allmächtig in etwas ist, ja, dann bitten wir diese Person doch darum, dass sie uns dabei hilft, das zu tun. Das können verschiedene Sachen sein. Ich bin jetzt Lehrer, und ich habe gefühlt mein ganzes Leben lang Mathe-Nachhilfe gegeben, weil ich gut in Mathe war und jetzt Mathelehrer bin. Und man könnte jetzt sagen, ich wurde dafür ausgenutzt. So, ne? Aber ich habe mir das auch gut bezahlen lassen. Also wenn jemand etwas gut kann oder man kann etwas gut kochen oder man ist irgendwie handwerklich begabt, dann fragen wir diese Person, dass sie uns auch dabei hilft. So, und jetzt ist da ein Gott, der allmächtig ist, der alles Elend in dieser Welt beenden könnte, dann könnte man ja meinen, okay, da werden Wesen sein, die Gott sagen, jetzt übe Gerechtigkeit, lass das Recht sprechen. Aber nein, diese Wesen, sie beten Gott ohne Ende an. Und wenn ich das jetzt auf mein Leben spiegel, dann muss ich sagen, Moment mal, irgendwie bin ich da ganz anders drauf. Guck mal, das sind Engelswesen, die machen Tag und Nacht nichts anderes, als Gott so anzubeten. Aber ganz im Ernst, warum komme ich denn zu Gott? Ist es nicht dafür, um ihn um Hilfe zu bitten? Weil Gott allmächtig ist? Weil Gott eben alles kann, kein Problem zu groß ist? Wie oft komme ich persönlich oder wie oft kommst du persönlich einfach nur zu Gott, nimmst dir Zeit im Gebet, um Gott anzubeten für das, was er ist? John Nelson Darby, der hat einmal eine Definition genannt, was Anbetung ist, und formuliert, was Anbetung ist, und sagt, Anbetung ist die staunende Bewunderung und liebevolle Verehrung Gottes, die ihm aufgrund dessen dargebracht wird, was er in sich selbst ist und was er für die ist, die ihm nahen. Ja, also Anbetung ist letzten Endes nicht grundsätzlich alles, was wir sagen, okay, ich bete jetzt zu Gott und ich bringe meine Sorgen, mein Leid, das ist noch keine Anbetung. Anbetung ist, wenn ich zu Gott komme und zu ihm bete und ihn bewundere, ihm quasi wie meinem Ehepartner in die Augen schaue und sage, wie wunderschön sie ist oder irgendwelche Komplimente mache. Ja, das ist letzten Endes Anbetung. Gott zu sagen, wie schön und wie herrlich und für seine Eigenschaften ihn ehren und preisen. Aber was wir gemacht haben in unserer Zeit ist, dass wir Anbetung auf einen ganz, ganz kleinen Teil unseres Lebens beschränkt haben. Und das ist der Sonntaggottesdienst, die Zeit, in der wir Lieder singen. Das ist Anbetungszeit. Da wird Gott angebetet für das, was er ist. Und dann den Rest der Woche, fast komplette 7 Tage, spielt diese Anbetung kaum oder gar keine Rolle. Dabei sollte Anbetung letztendlich nicht nur in der Gemeinde stattfinden, sondern gerade auch im persönlichen Leben. Ja, Anbetung sollte ein Lebensstil sein, mit dem wir Gott, mit dem wir Gott auch dienen sollten. Aber häufig, muss ich zu meiner eigenen Schande auch zu mir sagen und gestehen, häufig gebrauche ich Gott ja letzten Endes nur als ein Mittel zum Zweck. Ja, Gott ist eben der allmächtige Gott, dem ich alles sagen kann und er hört das und der wird darauf reagieren und mir helfen. Dabei sollte das nicht so sein. Wir sollten Gott anbeten für seine unendliche Macht, für seine Allmacht, dass er alles in seiner Hand hält. Wir sollten ihn anbeten, weil er der Schöpfer ist, weil er derjenige ist, dem alles gehört. Ihm gehören alle Dinge, alles, was wir können, alles, was wir haben, das gehört ihm. Und dafür sollten wir ihn anbeten, für seine Gnade, für seine Liebe, für seine Gerechtigkeit, die er eines Tages auch ausführen wird, ausüben wird, für seine Heiligkeit. Wir können Gott anbeten dafür, dass er unser allmächtiger Gott ist, der Schutz bieten kann allen Menschen. Wir sollten nicht einfach immer nur zu Gott kommen und ihm unser Leid klagen. Also, verstehe mich nicht falsch, Gott möchte, dass wir mit unserem Leid zu ihm kommen. Ja? Werft alle eure Sorgen auf mich, sagt er uns in seinem Wort. Aber wir sollten Gott nicht so als ein Wunschautomat, als ein Hilfsautomat verwenden, sondern ihn auch anbeten für das, was er ist und wie er ist. Denn wenn ich mir so vorstelle, also viele haben ja so ein Bild vom Himmel, ja, das sind so Engels, kleine so mit Pausbäckchen, ne, und Harfe, so ein richtig langweiliges Leben im Himmel. Wenn ich ganz ehrlich bin, guck mal, das sind Engelswesen, die machen Tag und Nacht nichts anderes, als Gott so anzubeten. Und ich mache das jetzt auf der Erde nicht, dann muss ich ja im Himmel etwas tun, worauf ich gar keine Lust habe. Das ist doch schrecklich. Das ist bestimmt langweilig dann. Aber lass uns doch mit der Anbetung Gottes nicht warten, bis wir irgendwann im Himmel sind bei ihm, sondern lass uns hier auf der Erde schon damit anfangen, unsere Gebetszeit nicht direkt anzufangen, Vater, du siehst doch mein Leid und so weiter, sondern erst uns ein paar Minuten Zeit nehmen, um Gott anzubeten für das, was er ist. Ja, vielleicht nach der stillen Zeit, wenn du etwas gelesen hast, Gott anzubeten für das, was er dir gezeigt hat in seinem Wort, was du dort Neues über ihn gelernt hast. Aber fang an, heute schon Gott anzubeten. und nicht erst in der Ewigkeit. Denn Gottes Allmacht, sie fordert unsere Anbetung. Lass uns ein Vorbild nehmen, ein Beispiel an diesen Engelswesen, die dort sind. Und während die Engelswesen dort Gott anbeten, lesen wir noch von einer weiteren Sache, die sehr bemerkenswert ist und die uns zu meinem dritten Punkt führt, nämlich dass Gottes Allmacht unsere Demut fordert. Also diese Engelswesen, sie beten Tag und Nacht Gott an und Johannes sieht es und als er das sieht, merkt er, da waren 24 Throne mit diesen Ältesten und die stehen auf einmal auf und werfen sich vor dem Thron nieder. Ja, also auch sie beten Gott letzten Endes an. Das ist nicht gezwungenermaßen dieses Wort, das hier für Niederfallen genutzt wird. Das ist eine freiwillige Form des Niederfallens. Ja, ich mache es eben gerne. Und jetzt tun sie Folgendes. Sie nehmen diese Siegeskränze, die sie bekommen haben, als Belohnung dafür, dass sie Gott die Treue gehalten haben bis zum Ende. Und sie legen sie vor Gott nieder. Und sagen zu ihm damit, ich verdiene diesen Siegeskranz nicht. Es ist allein dein Verdienst, dass ich hier bin. Und ich bete dich damit an. Und der Grund dafür ist, letzten Endes, sie sagen das ja auch, dass er derjenige ist, der alles erschaffen hat, aus dem alles ist. Ja, ohne Gott geht nichts. Aus ihm kommt alles hervor und in ihm leben wir alle. Und deshalb geben sie Gott das eben, diesen Siegeskranz, den sie gerade eben bekommen haben, eben wieder zurück. Dabei hat Gott sie doch eigentlich belohnt dafür, für ihre Treue und für ihr Durchhalten. Ja, und es ist ja auch rein menschlich gesehen auch gut, dass Gott das tut, ihnen diese Belohnungen geben. So, ne? Wir kennen das aus unserem Alltag ja auch. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie ein Haustier hat, wir haben keins, aber bei Haustieren, wenn man die dressieren möchte, dann belohnt man sie für etwas. Wenn sie etwas gut machen, gibt man ihnen ein Leckerli. Wenn sie etwas nicht gut machen, dann gibt es eben keins. Ja, so einfach wird das dann dressiert. Man belohnt jemanden dafür, dass er etwas tut. Oder bei kleinen Kindern, oder bei Kindern grundsätzlich macht man das auch. Ja, wenn du nicht gehorsam bist, gibt es Weihnachten keine Geschenke. Punkt aus. Hat noch kein Elternteil durchgezogen, aber ist eben so. Oder was die meisten von uns wahrscheinlich betrifft, ich denke mal, dass die wenigsten von euch zur Arbeit gehen würden, wenn euer Chef sagen würde, ihr bekommt dafür kein Geld. Ja? Ihr wollt eine Belohnung dafür haben, dass ihr etwas macht. Und ich denke mal auch, dass noch niemand von euch auf den Gedanken ist, weil er das Geld am Ende des Monats bekommen hat, am nächsten Tag zum Chef zu gehen und sagen, oh Chef, ich danke dir ja für das Geld, das du mir gegeben hast, aber letzten Endes kann ich ja nichts dafür, dass ich hier bin. Du hast mich eingestellt und ich kann eben auch nur so gut sein, wie die Firma mich sein lässt. Hier das Geld gebe ich dir wieder zurück. Wird auch noch keiner von euch gemacht haben, denke ich. Ja, aber wir haben das ja verdient in unserer harten Arbeit, in unserer körperlichen Arbeit. Und es ist auch gut und richtig. Aber auch hier stelle ich fest, dass wir dieses Denken über Belohnung oft auf das geistliche Leben übertragen. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Aber vielleicht kommen dir solche oder ähnliche Gedanken bekannt vor. Ich setze mich doch in der Gemeinde ein, Woche für Woche. Ich habe hier meinen Dienst und tue den treu. Und dann ist es doch selbstverständlich, dass Gott mir auch tagsüber, also wenn ich dann das so nebenberuflich mache, dass Gott mir im Beruf Gelingen schenkt, dass ich da gut vorankomme, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld bekomme und so weiter, dass Gott mich dann ja auch da gut segnen wird. Oder ich gebe regelmäßig 10% meines Gehalts, vielleicht auch mehr, 20-30% meines Gehaltes in Gottes Reich. Ja, Gott möchte das so und ich mache das, aber das bedeutet dann ja auch, dass Gott, wenn ich mal Geld brauche, für etwas, um was zu kaufen, dann wird Gott mir das auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Dann wird es da sein. Oder ich kümmere mich um die alten Geschwister in unserer Gemeinde. Ich besuche sie regelmäßig. Ja, sie sind vielleicht einsam, leiste ihnen Gesellschaft. Und dafür wird Gott mir dann ja auch die Gesundheit schenken. Ja, weil sonst kann ich den Dienst ja nicht tun. Und ich tue es ja nicht für mich, diesen Dienst. Ja, also muss Gott mich ja gesund behalten. Ja, also wir haben verschiedene Dienste oder Aufgaben in unserem Leben mit Gott, die wir ausführen, die wir auch gerne tun, ja, aus dankbarem Herzen ihm gegenüber, aber trotzdem irgendwie so mit dem Hintergedanken, wenn ich das mache, dann wird Gott mich auf irgendeine Art und Weise belohnen. Aber lass mich eine Sache einmal zu dir sagen. Es gibt eigentlich nichts in deinem Leben, was du tun kannst für Gott, wofür er dir schuldig wäre, dir eine Belohnung zu geben. So hart es auch klingt. Gott ist dir und mir überhaupt nichts schuldig. Wir sind ihm alles schuldig. Er hat nämlich alles für uns gegeben. Aber er schuldet uns gar nichts. Wir vergessen nämlich oft, dass all das Gute, was wir auch tun für ihn, dass wir dafür eigentlich gar nichts können. Schaut mal, in Philipper 2, Vers 13 lesen wir, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also wenn du den Gedanken hast, jemanden von deinen Geschwistern zu besuchen, um einen Krankenbesuch zu machen oder ähnliches, dann ist allein dieser Gedanke ist schon von Gott gewirkt. Und dass du das dann umsetzt, das kommt auch von Gott. Wenn du Gott dienen möchtest in der Musik, in der Kinderstunde oder wo auch immer, dann ist das ein guter Gedanke, aber dieser Gedanke ist letzten Endes nicht von dir. Sondern Gott hat den letzten Endes in dir gewirkt. Und er hilft dir, das auch umzusetzen. Also wer bin ich, der ich sagen kann letzten Endes, Gott, guck mal, wie viel ich in meinem Leben schon für dich getan habe, wie viele Dienste ich getan habe, wie viel Zeit ich für dich investiert habe. Du musst mich so sehr lieben und mich so reich beschenken wollen. Ich muss dein absolutes Lieblingskind sein. Das können wir nicht sagen. Das gibt es nicht. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen malen. Es gibt nichts in deinem Leben. Ja, du kannst noch so viele Autos repariert haben in deinem Leben. Wenn Gott jetzt auf der Stelle sagt, der soll das nicht mehr machen können, du wirst es nicht mehr hinkriegen. Du wirst noch so oft in deinem Leben Nudeln gekocht haben. Ja, in der Küche gestanden. Wenn Gott sagt, du weißt nicht mehr, wie das geht, dann weißt du das nicht mehr. Das ist einfach so. Ohne Gott ist nichts unmöglich. Ohne Gott ist nichts möglich. So. Ohne Gott ist nichts möglich. Wir brauchen Gott in allem, was wir tun. Gerade auch dann in den Dingen, die wir tun wollen, zu seinem Wohlgefallen. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen malen, dass wir ohne Gott wirklich hilflos sind, auch in den kleinsten Dingen. Und lass uns das immer wieder in unser Bewusstsein rufen, indem wir Gott das natürlich in unserem Gebeten immer wieder vor ihn bringen und sagen, Gott, wir sind hilflos, ich bin hilflos, ich brauche deine Hilfe jetzt für die Aufgaben auf der Arbeit. Ich brauche deine Hilfe, damit ich jetzt überhaupt sicher von meiner Haustür zu meinem Arbeitsplatz komme. Ich brauche deine Hilfe einfach in allen Dingen. Lasst uns darüber nachdenken, was Gott alles schon in unserem Leben gewirkt hat und wo wir immer wieder sagen müssen, okay, tatsächlich, das muss Gott gewirkt haben in meinem Leben. Da kann ich überhaupt nichts für, so wie das Ganze gelaufen ist. Lasst uns vor allen Dingen aber auch den Mut fassen und vor anderen Menschen immer wieder sagen, wenn sie dich loben, ja, wir alle lieben es, gelobt zu werden und Anerkennung zu bekommen. Und es ist auch gut, dass wir es tun, um uns gegenseitig zu ermutigen. Aber lass uns sagen, ja, Dankeschön, aber Gott die Ehre dafür, für das, dass er mich gebrauchen konnte. Weil letzten Endes sind nicht wir diejenigen, die das bewirken, sondern Gott ist derjenige. Weil Gott der allmächtige Gott ist, der alles tut nach seinem heiligen und vollkommenen Willen. Und deshalb lasst uns nicht übermütig werden, auch in unserem Dienst für Gott, sondern lass uns in Demut üben und immer wieder zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, Gott, dir gebührt die Ehre. Und alles, was ich getan habe, was ich schon geschafft habe in meinem Leben, das ist nicht durch mich, sondern durch dich allein gewirkt. Mein Papa, der kann alles. Und das meine ich so, wie ich es sage. Denn mein himmlischer Vater, der kann wirklich alles. Ihm ist nichts unmöglich. Auch wenn es manchmal vielleicht in deinem oder meinem Leben so aussieht, als ob es nicht der Fall ist. Als ob Gott die Kontrolle verloren hat. Er ist und bleibt allmächtig. Und das fordert unser Vertrauen heraus. Ja, wir verstehen nicht immer alles in unserem Leben, wie es läuft. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es in seiner Hand hat. Es fordert uns aber auch dazu hinaus, Gott anzubeten. Nicht einfach nur seine Allmacht für uns zu nutzen, sondern ihn anzubeten, weil er eben allmächtig ist, weil er der große, ewige Gott ist. Und es fordert unsere Demut heraus. Nicht wir sind diejenigen, die etwas leisten, sondern Gott ist derjenige, der alles bewirkt. Denn er ist allmächtig. Amen.